Guten Morgen zusammen. Ja, an so einem besonderen Tag wie heute, an Ostern, könnte man eigentlich meinen, dass man so eine Predigtserie, Jesus fragt, vielleicht aussetzt, um diesem Tag irgendwie gerecht zu werden. Aber wie Friedhelm das schon gesagt hat, das Thema, um das es heute geht, Jesus fragt, das passt heute, weil Jesus auch nach seiner Auferstehung noch Fragen gestellt hat. Also das war ein Mittel, mit dem Jesus Menschen begegnet ist. Er hatte immer Fragen an die Menschen. Und heute ist es eigentlich so eine ganz, ja scheinbar so eine Alltagsfrage. Weißt du, ob ihr diese Situation schon mal erlebt habt? Zwei Leute irgendwie unterhalten sich, man kommt ein bisschen später dazu und dann, man hat den Anfang des Gesprächs nicht mitbekommen und dann fragt man ja, um was geht's denn eigentlich? Über was redet ihr? Das ist die Frage, die Jesus stellt, ganz praktisch, aber vielleicht hat es auch einen tieferen Sinn. Um was geht's? Um was geht es eigentlich? Nicht nur über ein Thema, also hier geht es nicht nur darum, dass Jesus wissen wollte, über welches Thema unterhalten sich die Leute, sondern Jesus hatte eigentlich noch einen tieferen Sinn in dieser Frage, um was geht es? Um was geht es heute an diesem Tag auch? Um was geht es an Ostern? Das wollen wir heute gemeinsam erleben und in die Bibel hineinschauen. Im Lukas-Evangelium Kapitel 24, dort wird beschrieben, was an diesem Auferstehungstag so passiert ist. Und eine Szene picken wir uns da heute raus. Es sind einige Verse, ich würde die gerne vorlesen, gerne dürft ihr mitlesen. Das ist im Lukas-Evangelium Kapitel 24, ab Vers 13 bis zum Vers 35. Bekannt dem einen oder anderen die Geschichte, auch hier überschrieben, auf dem Weg nach Emmaus oder Jesus und die Emmaus-Jünger. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihre Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?«, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleophas, der meinte, »Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?«, fragte Jesus. Sie erwiderten, »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich sprachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Ja, die Geschichte der beiden Emmaus-Jünger, einen Namen kennen wir, einer hieß Kleophas, der andere bleibt unbekannt, waren Männer, die mit Jesus unterwegs waren. Und ja, verständlicherweise in tiefer Trauer, ihre ganze Hoffnung zerschlagen. Ja, so haben sie es auch Jesus erklärt und gesagt: Wir haben solche großen Hoffnungen in diesen Mann gesetzt und alles hat nichts genutzt. Sogar die guten Nachrichten, die die Frauen dann überbringen, die dann Männer nochmal überprüfen mussten, ja, so war das anscheinend damals, haben gesagt, sogar die Männer waren gucken, die haben Jesus aber nicht gesehen. Irgendwie hat die das auch nicht ermutigt. Waren ja eigentlich gute Nachrichten. Aber irgendwie waren diese beiden Jünger noch nicht so ganz überzeugt und immer noch traurig, wie es da steht. Und Jesus kommt so einfach mit dazu. Also er gesellt sich zu ihnen, sie sind auf dem Weg, gemeinsam unterwegs und reden miteinander. Ja, so 2 Stunden war es von Jerusalem bis nach Emmaus. Und ich möchte eine Sache heute Morgen besonders herausstellen: das Ende der Geschichte, als diese Jünger Jesus erkannt haben. Jesus hat ihnen ja viel erzählt oder die ganze Schrift ausgelegt, steht dort. Von Mose angefangen bis über alle Propheten hat Jesus ihnen erklärt, was das, was im Alten Testament steht, mit ihm zu tun hat. All die Sachen, die die Propheten prophezeit haben, sind auf Jesus hinzudeuten. Und das hat er ihnen erklärt. Also ich stelle mir das irgendwie so vor, ich habe ja auch Theologie studiert, aber von Jesus selbst unterrichtet zu werden, so der Schlüssel der Auslegung, Jesus selbst, das muss schon ein krasses Erlebnis gewesen sein. Aber irgendwie hat sie das auch noch nicht überzeugt. Also Jesus hat ihnen genau erklärt, was im Alten Testament steht und was es wirklich zu bedeuten hat, was die letztendliche und endgültige Bedeutung ist, all dessen, dass da steht, das ist nämlich Jesus selbst. Alles zielt auf ihn ab. Und selbst da haben sie es noch nicht verstanden. Also ich habe mich im ersten Moment so gefragt, waren die ein bisschen schwer von Begriff. Also das kann doch gar nicht sein, wenn Jesus sein Wort auslegt, dass es selbst dann nicht verstanden werden kann. Und als das passiert war, haben sie das Dorf erreicht, so steht es da in Vers 28. Und dann ist es eine ganz spannende Stelle, die habe ich bisher immer überlesen oder war mir nie so bewusst. Dort steht, Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Habe ich gesagt, was soll denn dieser Satz? Also, keine Ahnung, Jesus hat wahrscheinlich, also wie das dann in der Praxis aussah, ja, ob Jesus gesagt hat, ja, ich muss jetzt weiter und ich habe mich gefragt, warum macht Jesus das? Also Jesus tat so, als müsste er weitergehen, damit die Jünger ihn aufhalten. Also sie haben ihn ja dann eingeladen und gesagt, nein, bleib doch bei uns, wir wollen dich gern einladen. Ich frage mich, was wollte er damit bezwecken bei den Jüngern? Er wusste ja scheinbar, dass sie ihn einladen werden. Also bin ich überzeugt davon, weil Gott und Jesus sieht in unser Herz, weiß, was passiert. Vielleicht mussten die Jünger aber wissen, dass sie diesen Jesus einladen, obwohl sie ihn zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erkannt hatten. Ich habe mich so gefragt, vielleicht ist das genau die Realität und die Wahrheit, die ein bisschen beschreibt, was passiert, wenn ein Mensch Jesus einlädt, so im übertragenen Sinn. Wir sagen ja, wer mit Jesus als seinen Retter annimmt, der bekehrt sich. Oder der muss sich zu Jesus bekehren, ihn einladen in sein Herz oder ihn einladen in sein Haus. Genau das haben die Emmaus-Jünger hier gemacht. Und ich habe mich dann so gefragt, wie ist das denn in meinem Leben gewesen, als ich Jesus eingeladen habe? Ich habe lange Zeit so gelebt wie die Emmaus-Jünger. Ich bin irgendwie mit Jesus aufgewachsen, aber ich habe lange Zeit nicht gerafft, was das eigentlich bedeutet, was dieser Jesus von mir will. Warum läuft er denn neben mir her? Das war manchmal ganz nett. Und ich habe ihn immer wieder fortgeschickt, beziehungsweise nicht bewusst eingeladen, wie diese Emmaus-Jünger das getan haben. Die haben Jesus bewusst eingeladen. Und ich glaube, Jesus, der läuft auch oft neben uns her und wünscht sich eigentlich, dass wir ihn einladen. Und da habe ich mich so gefragt, irgendwann in meinem Leben kam ein Punkt, da habe ich ihn wirklich eingeladen. Also ich habe das dann gemacht, habe gesagt, Jesus, ich will, dass du in mein Herz kommst, dass du in mein Haus kommst, weil ich glaube, du lebst und bist präsent, bist an Ostern auferstanden. Und da habe ich mich so gefragt, ja, habe ich mich denn dann für Jesus entschieden oder hat er sich für mich entschieden? Das ist ja manchmal so die Frage, können wir Menschen uns überhaupt für Jesus entscheiden oder hat Gott das von Anfang an bestimmt, wer denn zu ihm kommt und wer sich für ihn entscheidet oder entscheidet sich Gott für die Menschen? Und diese Stelle zeigt mir so sehr, dass diese Realitäten, dass es beides wahr ist, dass sich Jesus für uns entscheidet und wir auch für Jesus. Und manchmal versuchen wir das ja so zeitlich einzuordnen. Hat man zuerst den Heiligen Geist und kann sich erst dann für Jesus entscheiden? Oder entscheidet man sich dann, bekommt man den Heiligen Geist? Ganz schwierige theologische Fragen, über die man sich streiten kann. Und hier finde ich es so schön ausgedrückt, Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Und so habe ich es auch in meinem Leben erlebt. Irgendwie war Jesus immer wieder da. Und dann kam aber der Punkt, wo ich ihn eingeladen habe. Habe ich jetzt Jesus eingeladen oder wusste er eigentlich, dass ich ihn an diesem Tag einladen werde? Und habe mich gefragt, warum will Jesus denn dann, wenn er doch in unser Herz sieht, warum will er denn, dass wir ihn so explizit einladen? Das könnt ihr dann einfach so ein fließender Übergang, wenn man Jesus kennt. Ja, Jesus kommt halt noch mit den Emmaus-Jüngern. Ist ja klar, man hat ein nettes Gespräch, ich kenne Jesus aus der Kinderstunde und so weiter. Und dann, ja, ist Jesus halt weiter mit dabei. Aber Jesus will bewusst, dass wir ihn einladen. Obwohl er weiß, dass wir ihn einladen werden. Ja, es ist manchmal ein bisschen verrückt, vielleicht schwer zu verstehen, aber Jesus sieht es ja vorher. Er will eingeladen werden. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist für uns, dass wir wissen, ich habe diesen Jesus mal eingeladen. Und er ist nicht einfach bei mir geblieben, weil ich ihn vielleicht schon von Kind an kenne. Sondern Jesus tut sogar so, als würde er weggehen. Also, das ist das Gegenteil von Aufdringlichkeit. Jesus sagt eigentlich, ja, nee, ich muss weiter und will, dass wir ihn stoppen und sagen, nein, Jesus, bleib bei mir, ich brauche dich. Welche Tatsache tröstet dich mehr? Das habe ich mich so gefragt, dass ich mich für Jesus entschieden habe oder dass Jesus sich für mich entschieden hat. Oder welche dieser beiden Dinge ist uns mehr bewusst? Ich glaube, es ist beides wichtig. Dass Jesus sich für mich entschieden hat, aber auch, dass ich mich für diesen Jesus entschieden habe und ihn eingeladen habe. An Ostern hat sich Jesus für dich entschieden. Und ich will uns heute fragen, wie sieht es mit unserer Entscheidung für Jesus aus? Die Jünger haben das so ausgedrückt, oder in einer Frage ausgedrückt, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift auslegte, als er uns das Alte Testament erklärt hat. Das ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Brannte nicht unser Herz. Das drückt so sehr aus, was passiert, wenn Jesus uns begegnet und wir uns dessen bewusst werden. Ich habe mich so gefragt, wisst ihr, vor 2000 Jahren ist ein Haufen chaotischer Leute, teilweise fanatisch gewaltbereiter Juden, geldgierig, irgendwelche seltsam zusammengewürfelten Leute, die sind diesem Jesus nachgefolgt. Und noch bevor er auferstanden ist, noch bevor sie diese Realität erlebt haben, dass alles, was die Propheten geschrieben haben, sich in Jesus erfüllt. Irgendwas hat dieser Jesus an sich, wo man sagt, das lässt mein Herz brennen. Jesus hat das Herz der Jünger in Brand gesteckt. Und Das ist etwas, was ich mir auch wünsche. Und ich glaube, dass das auch unser Anspruch sein sollte. Wenn Jesus uns begegnet, dann brennt unser Herz. Ansonsten war es ein anderer Jesus. Wie ich das meine, möchte ich jetzt erklären. Ich glaube, es stimmt sonst etwas nicht. Wenn Jesus uns begegnet, dann müssen wir brennen, dann muss unser Herz brennen. Mit diesen Worten versucht man ja was auszudrücken, was eigentlich gar nicht passiert, was irgendwie eine Umschreibung ist. In Jeremia 23, Vers 29, da steht ein Vers, den ich auch sehr mag, und dort steht: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt oder zerschmettert? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Ich habe mich so gefragt, vielleicht hat Jesus den Jüngern auch diese Bibelstelle erklärt, als sie unterwegs waren, was der Prophet Jeremia über Jesus sagt, das ist einiges. Und vielleicht haben sie auch über diese Stelle gesprochen. Und in dieser Stelle geht es um falsche Propheten. Und Gott sagt an dieser Stelle: Die falschen Propheten, die können sagen, was sie wollen, aber mein Wort, das ist wie ein Feuer und wie ein Felsen. Das ist wahrhaft, das ist echt. Und vielleicht hat Jesus ihnen das auch gesagt. Ja, an dieser Stelle bedeutet das Wort Gottes viel Gericht. Ja, was Gott sagt, trifft ein. Und dieses Feuer, was hier steht, vielleicht hat Jesus ihnen das auch erklärt. Das ist das Feuer Gottes, was Herzen in Brand stecken soll. Das ist das Wort Gottes. Im Johannesevangelium, da lesen wir, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Er ist der Logos, wie es im Griechischen steht. Er ist Wort Gottes. Und dieses Wort, dieser Jesus, der steckt Herzen in Brand. Wie es im Alten Testament schon verheißen ist, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, das Herzen in Brand steckt, so wie es Jesus bei den Jüngern getan hat. Und auf Jesus gedeutet, Jesus hat diese Bibelstelle vielleicht auch den Jüngern erklärt, ich weiß es nicht. Und ich habe mir dann so die Frage gestellt: Wenn Jesus Menschenherzen in Brand steckt, wenn er das im Alten Testament schon verheißen hat, wo wird dieses Feuer sichtbar oder wie wird dieses Feuer sichtbar? Wenn Jesus uns begegnet ist und unser Herz in Brand gesteckt hat, woran merken wir das denn? Woran merken wir, dass das brennt? Und ich habe mich so gefragt, vielleicht an unseren Taten. Das war so mein Gedanke, den ich auch lange in meinem Leben so hatte. An meinen Taten sieht man, dass ich für Jesus brenne. Wie viel ich für ihn mache, wie viel ich mich für ihn einsetze. Das zeigt eigentlich meine Leidenschaft für Christus. Je mehr Engagement im Reich Gottes, desto mehr brennt mein Herz. Also das zeigt das ganz, ganz deutlich. Und ich habe mich aber so gefragt, was passiert denn, wenn das gar nicht möglich ist? Vielleicht, weil gerade eine weltweite Pandemie ist und man im Reich Gottes gar nicht so viel tun kann, wie man das eigentlich möchte. Oder wenn mich irgendwie Krankheit überfällt. Oder meine Lebensumstände mich irgendwie dazu zwingen, mich gerade fast nur mit mir selbst zu beschäftigen, weil ich nichts anderes kann. Bedeutet das dann auch, dass ich kein Feuer mehr in meinem Herzen habe? Lange Zeit dachte ich, dass ich mir, Jesus und anderen Christen durch meine Taten beweisen muss, wie viel Feuer und Leidenschaft ich denn habe. Aber dieser Gedanke, das ist der Teufelskreis der Werksgerechtigkeit. Vielleicht ein bisschen vertuscht, nicht gleich so erkennbar. Und es mag auch sein, dass es anderen Christen wichtig ist, dass du mit deinen Taten irgendwie zeigst, dass du Leidenschaft für Jesus hast und dass dir das wichtig ist. Aber Jesus ist etwas anderes wichtig. Ihm ist dein Herz wichtig. Gott sieht das Herz der Menschen an. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an, steht es im 1. Samuel. Und deshalb habe ich mir einmal gesagt, ich möchte nicht durch meine Taten mir beweisen müssen, wie sehr ich für Jesus brenne. Weil dann brennst du irgendwann aus. Weil das nicht die Quelle deiner Leidenschaft ist, dass du Dinge für Jesus tust und tust und tust und tust. Und je mehr du für Jesus tust, desto mehr redest du dir ein: Boah, ich habe ganz viel Leidenschaft. Aber vielleicht möchte Jesus mehr, dass wir die Dinge mit ihm tun. Ich sage das immer wieder, weil mir das so wichtig ist. Und Jesus wird dich nicht fragen, was du alles getan hast in seinem Reich, sondern wie du es getan hast. Nicht die Quantität, sondern die Qualität ist ihm wichtig. Wie hast du die Dinge getan? Und unsere Zeit ist auch heute geprägt von Leisten, 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 noch was. Und am besten setzt du deine Freizeit auch noch ein. Überall, du musst was tun, 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 tun. Und wir lassen uns da mitreißen und projizieren das auf unser geistliches Leben. Ich muss etwas tun, ich muss mich irgendwo einsetzen, ich muss was machen, damit ich sehe, dass ich Leidenschaft habe. So war es zumindest bei mir. Wir tun so viel für Jesus, dass wir nicht merken, dass wir die Dinge besser mit ihm tun sollten. Und ich habe mich gefragt, woran erkennen wir denn dann ein brennendes Herz? Ein brennendes Herz für Jesus, wo wird es denn dann deutlich? Und die Antwort, die springt uns hier förmlich ins Gesicht in der Geschichte. Ich glaube, das muss ich gar nicht viel sagen. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift auslegte? Jetzt kann man ja ganz einfach sagen, ja, da steht es ja, einfach nur Bibel lesen und schon brennt das Feuer. Funktioniert aber auch nicht so ganz. Zeigt die Geschichte, vielleicht auch manchmal die eigene Erfahrung. Es brennt nicht immer das Herz, wenn man die Bibel liest, zumindest bei mir nicht direkt. Auch bei den Jüngern nicht. Jesus legte ihnen die Schrift aus, so wie noch nie ein Mensch wahrscheinlich die Schrift ausgelegt bekam. Das war eine Sternstunde der Auslegung und Theologie. Und selbst dann haben sie es nicht gerafft. Anscheinend reicht das auch noch nicht mal. Sie haben erst später beim Essen erkannt, dass es Jesus ist. Deshalb ist es, glaube ich, nicht einfach nur Bibel lesen, sondern was mache ich damit? Die Jünger haben, als Jesus weg war, überlegt, was ist denn da passiert? Und ich habe erst so gedacht, wie frustrierend, da ist jetzt Jesus ihnen erschienen als der auferstandene Retter, der das Grab verlassen hat und zack, ist er wieder weg. Also eigentlich ich hätte dann so gedacht, okay, war das jetzt nur ein Hirngespinst oder was war das? Jetzt ist Jesus wieder weg, vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Du denkst, jetzt bräuchte ich Jesus und irgendwie scheint er weg zu sein. Und man versucht, die Zeit irgendwie zu überleben und hofft, dass Jesus einem wieder begegnet. Aber ich glaube, ganz oft sind das die Zeiten, wo wir den Eindruck haben, Jesus hat sich gerade in Luft aufgelöst und verdünnisiert, wo Jesus zu uns reden will. Wo wir nicht immer Input, Input, Input haben. Also die haben auch ganz viel Input hier bekommen. Aber sie haben sich dann, auf einmal war Jesus weg. Und ich stelle mir das vor, wie so eine Leere und auf einmal im Herzen und auf einmal überlegen sie, oh krass, was... Ja stimmt, unser Herz hat ja gebrannt, als er uns die Schrift ausgelegt hat. In dem Moment haben sie es gar nicht gemerkt. Also ich weiß gar nicht, wie man das nicht merken kann, dass gerade sein Herz brennt. Aber das war scheinbar so. Erst im Rückblick haben sie gemerkt, boah, was da passiert ist, das war außergewöhnlich. Dafür hat es die Zeit einmal gebraucht, dass Jesus scheinbar weg war. Vielleicht kennst du diese Zeiten auch in deinem Leben, wo Jesus scheinbar weg ist. Und die sind so wichtig, damit wir merken, dass das, was wir gelesen haben, dass das, was wir mit Menschen erlebt haben, dass da Jesus mit drin war. Sonst übersehen wir das. Dann kannst du dein ganzes Leben lang Bibel lesen und trotzdem nichts verstehen. Aber diese Jünger haben diese Zeit, wo sie dachten, Jesus scheint gerade weg zu sein, haben sie genutzt, um zu überlegen, was haben wir denn da gerade erlebt? Um nicht zu denken, war das alles ein Märchen? Haben wir uns das alles nur eingebildet? War es ein Gespenst? Ja, auf einmal war er da, dann war er wieder weg. Oder ja, haben wir nur irgendwelche Geschichten geglaubt, die uns die Frauen erzählt haben oder die anderen Jünger? Ich glaube, es braucht diese Zeiten, in denen wir erkennen, dass Jesus uns begegnet. Jesus begegnet dir und du wirst dir dessen bewusst. Das lässt dein Herz brennen. Weil Jesus kann dir dein ganzes Leben lang begegnen und du merkst es nicht wie dieser Emmaus-Jünger. Jesus begegnet dir und du wirst dir dessen bewusst, das lässt dein Herz brennen. Und ich habe so überlegt, wie sah das bei mir so die letzte Zeit aus? Und diese Beispiele will ich euch heute Morgen weitergeben, weil ich überzeugt davon bin, dass dieser Jesus uns begegnet. Und ich erlebe es in meinem Leben. Ich habe vor einigen Wochen gepredigt über das Wort Makarios. Glückselig sind die. Das hat Jesus zu Petrus gesagt. Du bist glückselig, weil du erkannt hast, dass ich der Messias bin. Ich habe darüber gepredigt, ich habe mich da vorbereitet, habe den Bibeltext studiert und eine Woche später bin ich joggen gegangen. Ich laufe dann oft da auf die Ellerspring und am Sohnwaldsteig entlang. Und das ist für mich auch eine Zeit mit Gott, weil da kann ich nichts anderes machen. Da kann ich nur laufen. Und auf einmal laufe ich Münchwald den Berg hoch und auf einmal hat mein Herz gebrannt. Und ich kann es nicht erklären. Auf einmal kam mir in meinen Kopf, was ich gepredigt habe, das ist in mein Herz. Und ich habe gedacht, ich bin Makarios, ich bin glückselig. Jesus spricht das auch ganz bewusst mir zu. Und ich habe gedacht, ich bin der freiste Mensch auf dieser Welt, weil Makarios bedeutet, dass ich auf die Dinge dieser Welt nicht mehr angewiesen bin, um glücklich zu werden, sondern nur von dem auf Jesus angewiesen bin. Und das kam mir so ins Herz. Das war so ein Moment, da hat mein Herz gebrannt. Nicht in dem Moment, gerade als ich die Bibel gelesen habe, sondern ein bisschen weiter hinten, als ich nochmal drüber nachgedacht habe. Also das Bibellesen ist wichtig, aber das drüber nachdenken immer wieder, mindestens genauso. Das war so ein Moment, wo mein Herz gebrannt hat. Oder ich habe nochmal Jungsche Andachten nachgelesen, die ich so mit 14, 15 Jahren gehalten habe. Da hat mein Herz eigentlich noch gar nicht so für Jesus gebrannt, dachte ich. Und dann lese ich diese Andachten und denke so, das habe ich nicht als 15-Jähriger aufgeschrieben. Da war ich intellektuell noch gar nicht so in der Lage, solche Gedanken zu fassen. Und habe gemerkt, das, was ich da gesagt habe, das kam nicht von mir. Also es war für mich schier unfassbar. Ich wusste ja, es ist meine Handschrift, die kann nämlich fast nur ich lesen. Und habe gedacht, das hast du aufgeschrieben. Und im Nachhinein wurde mir bewusst, da ist dir Jesus begegnet. Und du hast es gar nicht gemerkt. Hätte ich das nicht aufgeschrieben und aufgehoben, wäre es mir vielleicht nie bewusst geworden. Am Karfreitag bin ich raus auf meinen Lieblingsfelsen, habe mir mein Tagebuch mitgenommen, habe Dinge aufgeschrieben und alte Dinge gelesen, die ich dort aufgeschrieben habe und habe gemerkt, da bin ich Jesus begegnet. Ich habe es schon wieder vergessen. Es ist so wichtig, dass wir uns diese Zeiten nehmen, wo sonst nichts ist. Wo wir vielleicht sogar das Gefühl haben, dass Jesus sich gerade aus dem Staub gemacht hat. Wo wir merken, ja, mein Herz brennt. Und wisst ihr, das ist heute wichtiger denn je. Wir können Jesus nicht mehr sehen. Wir können den Auferstandenen nicht mit unseren Augen erfassen. Weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Thomas kennt, dem Zweifler, so wird er ja genannt. Ich finde es ein bisschen eine krasse Stigmatisierung, dieser arme Thomas. Alle anderen Jünger haben Jesus gesehen und jetzt soll er glauben, ohne zu sehen. Ja, alle haben Jesus gesehen. Und dieser Thomas bekommt dann die Schelte und man liest das dann so, Jesus sagt ihm, ja Thomas, selig sind die, die sehen, die nicht sehen und doch glauben. Und ich glaube, dass dieser Satz an Thomas eine Prophetie für uns war. Wir sehen alle Jesus nicht und müssen doch glauben. Und vielleicht hätte Thomas die einmalige Chance gehabt, der Erste zu sein, der das auch getan hätte, dass er an Jesus glaubt, ohne zu sehen, dass er auferstanden ist. Und ich denke manchmal so, ja, die anderen Jünger haben Jesus ja auch alle gesehen. Er hat die Emmaus-Jünger ja auch nicht ermahnt und gesagt, ja, warum habt ihr nicht den Frauen geglaubt? Warum musste ich euch denn jetzt noch erscheinen? Dieser Anspruch, ich finde den wichtig, nicht einfach nur das zu glauben, was andere sagen über Jesus. Nicht, dass das falsch ist, aber ich glaube, wir brauchen diese Begegnung mit Jesus. Das reicht nicht aus. Ja, sonst überlegen wir ja, ich habe ja von den anderen das gehört, ob das stimmt. Diesen Jesus erleben zu wollen, ihm zu begegnen, das sollte der Anspruch sein, den wir auch haben. Sagen, ich möchte, dass mein Herz brennt und dass es dauerhaft brennt. Und ich wünsche euch und mir, dass wir uns heute bewusst machen, dass dieser Jesus auferstanden ist, heute an diesem Tag. Und er will dir begegnen. Er läuft neben uns her, schon die ganze Zeit wie dieser Emmaus-Jünger, weil er seit diesen 2000 Jahren auferstanden ist. Und er begleitet uns und er möchte, dass wir ihn einladen zu uns in unser Herz und zu uns nach Hause. Gib dich nicht zufrieden mit Geschichten über Jesus, mit dem, was andere über Jesus erzählen. Begegne ihm selbst in seinem Wort und indem du darüber nachdenkst, was was du mit Jesus erlebst und wo ihr dir begegnet, in welchen Menschen, in welchen Situationen, dafür musst du dir die Zeit nehmen. Jesus begegnet dir und du wirst dir dessen bewusst. Das lässt dein Herz brennen. Das ist für mich die Essenz aus dieser Geschichte. Und heute feiern wir Auferstehung. Wir feiern, dass dieser Jesus lebt und dass er lebendig ist. Und ich will dich fragen, ist der auferstandene Herr, der auferstandene Jesus und nicht der, von dem dir andere erzählt haben, sondern den du auch als Auferstandenen erlebt hast und der dein Herz in Brand gesteckt hat, ist er dir begegnet? Vielleicht heute, an diesem Osterfest, ist dir dieser Jesus begegnet? Ich bin mir sicher, dass er es das ist, aber hast du es auch schon gemerkt? Und ich lade dich heute auch ein, diesen Jesus nicht ziehen zu lassen, sondern ihn einzuladen. Zu sagen, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst und ich glaube, dass du gestorben bist für meine Schuld am Kreuz. Und dass du auferstanden bist und dass du deshalb Hoffnung gibst, die über den Tod hinausreicht. Und eins kann ich versprechen, beziehungsweise verspricht das Jesus, deshalb verspreche ich es auch. Jesus sagt, diese Flamme wird niemals ausgehen. Es kann sein, dass du denkst, diese Flamme brennt nicht mehr in mir. Aber wenn du einmal diesem Jesus begegnet bist und ihn eingeladen hast, dann brennt diese Flamme. Vielleicht merkst du es nur nicht. Das kann sein, dass du es manchmal vergisst, dass diese Flamme brennt. Aber sie brennt in dir. Wenn Jesus dein Herz angesteckt hat, dann geht es nicht mehr aus. Das ist ein Feuer, was unendlich brennt. Und Jesus hat für dich alles gegeben, als er gestorben und auferstanden ist. Und für diesen Jesus möchte auch ich leben und sterben, so wie er es für mich getan hat. Amen.